Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die Bewohner des Gazastreifens war es auch heute ein Hoffen und Bangen. Gibt es eine Waffenruhe oder gibt es keine? Es gab keine. Unsere Tagesthemen. Konflikt in Nahost. Es gibt wenig Aussichten auf echte Waffenruhe. Kämpfe in der Ukraine. Experten können nicht zur Absturzstelle von MH17. Und 40 Jahre danach die Geschichte einer spektakulären Flucht aus der DDR. In den letzten 24 Stunden haben sich die Nachrichten aus dem Nahen Osten überschlagen, aber Klarheit über die Frage, ob es denn nun eine Waffenruhe gibt oder nicht, sie kam nicht zustande. Israel bot gestern Abend eine Verlängerung der 12-stündigen Waffenruhe an, doch die Hamas lehnte ab und feuerte weiter Raketen auf Israel. Dann bot die Hamas eine Waffenruhe an, aber Israel lehnte ab und nahm den Beschuss des Gazastreifens wieder auf. Und so geht die jetzt schon enorme Zerstörung des Gazastreifens weiter. Die Zahl der Opfer bei den Palästinensern stieg auf über 1000 und beinahe 50 Israelis sind tot. Stefanie Stoss.
Waffenpause ja oder nein? Die Situation in Gaza und in Israel war heute verwirrend und undurchsichtig. Nachdem die Hamas den Vorschlag Israels gestern abgelehnt hatte, die Waffenpause zu verlängern, schlug Israel heute wieder zurück. Die Angriffe auf Gaza flammten wieder auf. Am Mittag die Überraschung von Seiten der Hamas. Nun erklärt sie sich plötzlich zu einer 24-stündigen Feuerpause bereit. Um unserer Bevölkerung eine Pause während Eid el-Fitr, dem Fastenbrechen zum Ende des Ramadan, zu ermöglichen, haben wir den Vorschlag der Vereinten Nationen für eine Waffenruhe akzeptiert. Ob es zu einer erneuten Feuerpause kommen wird, zwar wagen sich einige Menschen auf die Straße, ob sie dort sicher sind, ist ungewiss. Ich bin gegen eine humanitäre Waffenruhe, sagt dieser Mann. Ich befürchte, dass es danach wieder nur mehr Tote geben wird, mehr Blut und noch größeres Leid. Wir brauchen endlich eine faire, eine richtige Lösung. Um 14 Uhr sollte die Feuerpause beginnen. Die radikalen Islamisten selbst aber halten sich nicht an ihre eigene Absichtserklärung. Weitere Raketenangriffe also aus Gaza auch am Nachmittag. Bei einem Raketeneinschlag in ein Haus im Süden Israels wird die Bewohnerin verletzt. Dem Fernsehsender CBS sagt Israels Premier, die Hamas hat ihre eigene Waffenruhe verletzt und greift uns an, während wir uns hier unterhalten. Raketenangriffe aus Gaza. Mit dieser permanenten Bedrohung leben die Menschen an der Grenze seit Jahren. 12 Stunden Feuerpause, dann wieder Angriffe, dann wieder Waffenruhe. Das nimmt doch kein Ende. Die palästinensische Autonomiebehörde mit Mahmoud Abbas an der Spitze sollte Verantwortung für Gaza übernehmen. Israel lehnt bislang eine Waffenruhe ab, will sich auf ausgerufene Feuerpausen nicht mehr verlassen.
Und wir fragen jetzt Richard Schneider in Tel Aviv, was Sache ist. Richard, nach dem Hin und Her um eine Waffenruhe, was ist denn im Moment der Stand? Hat sich jetzt wirklich alles zerschlagen oder gibt es vielleicht doch noch eine Chance, dass eine Waffenruhe irgendwie zustande kommt?
Also nach diesem Hin und Her haben die Israelis erstmal gesagt, wir wollen von Waffenruhe nichts mehr hören. Allerdings werden wir jetzt Gaza nicht mehr angreifen. Wir werden nur noch reagieren, sollten wir angegriffen werden. Und in der Tat, das ist seit mehreren Stunden der Fall. Israel ist keine Angriffe mehr geflogen. Und jedes Mal, wenn dann doch eine Rakete aus Gaza herausgeflogen kam, hat dann Israel kurz geantwortet, meistens mit Artilleriefeuer. Das heißt also, es ist relativ ruhig. Und die Menschen in Gaza könnten jetzt ein relativ ruhiges Eidfest haben. Allerdings, was ganz interessant ist, ist, dass Präsident Obama heute Abend noch mit Premier Netanyahu telefoniert hat. Und er gesagt hat, er will jetzt unbedingt sofort eine bedingungslose Waffenruhe haben. Eine bedingungslose, das würde auch bedeuten, dass die Israelis nicht einmal mehr die Tunnel weiterhin zerstören könnten. Und er sagte, es sollte dann später ein Ergebnis geben, wo man dann das ganz Gaza entmilitarisiert, allerdings dann auch die Blockade durch Israel komplett aufhebt. Das sind Dinge, die Israel partout nicht machen will, die es nicht akzeptieren will. Das heißt, wir sehen also weiterhin, es gibt heftige Auseinandersetzungen zwischen den zwei Alliierten, Amerika und Israel.
Michael Schneider, vielen Dank für diese letzten Informationen aus Tel Aviv. Wir schauen in den anderen Krisenherd. Das Drama um den mutmaßlichen Abschuss von MH17 in der Ostukraine ist noch lange nicht zu Ende. Pro-russische Separatisten kontrollieren nach wie vor den Zugang zur Absturzstelle. Für die Mitglieder der internationalen OSZE-Mission, die die Trümmer untersuchen sollen, war der Weg von Donezk zum Trümmerfeld heute alleine schon deshalb zu gefährlich, weil sich die Gegend dort in ein Kampfgebiet verwandelt hat. Die Separatisten und die ukrainische Armee beschießen sich gegenseitig und die Gefahr ist außerdem groß, dass sich die Kämpfe von den Außenbezirken der Millionenstadt Donezk dem Zentrum nähern. Demian von Osten.
Gorlivka bei Donezk. Amateuraufnahmen zeigen heftige Kämpfe. Mindestens 13 Menschen sterben, darunter 2 Kinder. Ukrainische Armee und Separatisten werfen sich gegenseitig vor, ungenaue Gradraketen einzusetzen. Ein Militärsprecher in Kiew zeigt, dass die Armee auch die Absturzstelle des malaysischen Flugzeugs erobern wolle. Wir wollen diesen Ort befreien, um die sichere Arbeit internationaler Experten zu garantieren, die den Grund für den Absturz herausfinden sollen. Die internationalen Experten sitzen wegen der Kämpfe aber in Donezk fest. Militärpolizisten aus den Niederlanden und Australien waren angereist, um mit der OSZE nach weiteren Leichen zu suchen. Doch dann Mission abgebrochen. Die Sicherheitslage an der Absturzstelle und auf dem Weg dorthin ist für uns nicht akzeptabel. Wir haben entschieden, heute nicht hinzufahren, da das nicht das Umfeld für unbewaffnete zivile Beobachter und für kriminaltechnische und andere Experten ist. Ukraines Präsident Petro Poroschenko hatte eigentlich von einer Waffenruhe 40 Kilometer rund um die Absturzstelle gesprochen. Bei der Nationalgarde zeigte er sich gestern in Uniform. Poroschenko sagte, die Ukraine kämpfe um ihre Unabhängigkeit. Es ist kein interner Konflikt. Die Ukraine verteidigt ihr Territorium gegen ausländische Söldner, Banditen und Terroristen. Ein Kampf, der im Osten des Landes viel Zerstörung und viele Opfer hinterlässt.
Und vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel Rüstungsgeschäfte von Frankreich und Großbritannien mit Moskau kritisiert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
In einer Situation wie jetzt könnten keine Waffen nach Russland exportiert werden, sagte Gabriel im ARD-Sommer-Interview. Außerdem verteidigte der Wirtschaftsminister seinen Kurs, Rüstungsexporte künftig stärker zu beschränken. Gabriel reagierte damit auf Vorwürfe aus der CSU-Spitze, er lasse deutsche Wirtschaftsinteressen außer Acht und verschärfe die Probleme der Industrie. Das Auswärtige Amt hat alle Deutschen aufgefordert, Libyen zu verlassen. Die Lage dort sei extrem unübersichtlich und unsicher, heißt es in der Reisewarnung. In Benghazi sollen bei Kämpfen zwischen Armee und Islamisten mindestens 36 Menschen getötet worden sein. Die Islamisten hatten das Hauptquartier einer Spezialeinheit angegriffen. 2,5 Jahre nach ihrer Havarie vor der italienischen Insel Giglio ist die Costa Concordia wieder im Hafen. Schlepper brachten das schwer beschädigte Kreuzfahrtschiff nach Genua. Dort wird es nun verschrottet. Die Costa Concordia war im Januar 2012 auf einen Felsen gefahren und gekentert. 32 Menschen starben.
Die prestigeträchtige Schlussetappe der Tour de France auf den Champs-Élysées gewann wie im Vorjahr der Erfurter Marcel Kittel. In einer spannenden Sprintentscheidung setzte sich Kittel gegen den Norweger Alexander Kristoff durch. André Greipel aus Rostock wurde Vierter. Für Kittel war es der 4. Etappensieg bei insgesamt 7 deutschen Tageserfolgen Tourrekord.
Ich hoffe, es wird registriert und wir werden jetzt auch die dementsprechenden Ergebnisse sehen.
Der Tour-Gesamtsieger Vincenzo Nibali aus Italien trug an 19 Tagen das gelbe Trikot.
Daniel Ricciardo gewinnt den Großen Preis von Ungarn vor Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Der Start erfolgt bei nassen, schwierigen Bedingungen. Nach 2 Unfällen folgen Safety-Car-Phasen, die das Feld immer wieder zusammenführen. Ricciardo kann bei jeder dieser Situationen per Strategie entscheidend im Boden gut machen.
Sebastian Vettel dagegen hadert erneut mit seinem Wagen und kommt über Platz 7 nicht hinaus. Lewis Hamilton startet als Letzter, kämpft sich weit nach vorne, widersetzt sich aber einer Teamentscheidung, seinen Stallkollegen ziehen zu lassen. Nico Rosberg wird deshalb Vierter, bleibt ungeachtet von Ricardos heutigem Sieg in der WM-Wertung in Führung.
Wer nach dem Fall der Mauer geboren wurde, der kann sich das wohl überhaupt nicht mehr vorstellen. Ein Staat versperrt seinen Bürgern den Weg nach Westen durch Mauer und Todesstreifen. Wer es trotzdem versucht hat, all das zu überwinden, riskierte Leib und Leben oder er landete im Gefängnis. Dem Thüringer Thomas von Fritsch und seinen beiden Freunden dagegen gelang das eigentlich Unmögliche. Denn sein Vetter, heute übrigens deutscher Botschafter in Moskau, und dessen Bruder, die halfen ihnen, damit die Flucht gelingen konnte. Susanne Glass über eine bewegende Reise in die Vergangenheit.
Der Grenzübergang Kapitän Andrevo von Bulgarien in die Türkei. Vor genau 40 Jahren hat sich hier das Schicksal dieser 5 Männer entschieden, im Juli 1974. Auch damals waren hunderte türkische Gastarbeiter auf dem Weg in die Heimat und sie auf dem Weg in die Freiheit.
Teestube, wie so eine Kneipe.
Da drüben.
Ja. Und da habe ich Rüdiger von Fritsch erinnert sich noch an jedes Detail. Er war damals keine 20 Jahre alt, hatte gerade in Westdeutschland Abitur gemacht. Da bat ihn sein ostdeutscher Vetter Thomas, hier rechts im Bild, ihm und zwei Freunden bei der Flucht aus der DDR zu helfen.
Ja, so ungefähr sah ich aus, ein bisschen schlanker damals noch.
Aber das Hemd ist das Gleiche.
Das Hemd ist das Gleiche, das hatte ich an.
Wir hatten die extra darüber so verkleidet, dass sie aussahen wie junge Westdeutsche.
In T-Shirts der Fußball-Weltmeisterschaft von 74. Heute, 40 Jahre später, auf den Spuren der Vergangenheit, wissen die 5, dass sie damals zwar viel Verstand, aber weit mehr noch Glück hatten. Der Plan war, die 3 Ostdeutschen treffen sich im Ostblockland Bulgarien mit Rüdiger und dessen Bruder Burkhard. Die bringen 3 gefälschte Westpässe für die DDRler mit. Alle 5 reisen dann als westdeutsche Hippies über die Türkei in die Bundesrepublik. Rüdiger hatte zuvor 3 Schulfreunde um deren Westpässe gebeten, die Fotos ausgetauscht, die Transitstempel mühevoll selbst gebastelt und an der Grenze eine Riesenangst, dass seine Fälscherwerkstatt gefunden wird.
Und unser Glück war, dass das Auto nicht untersucht wurde. Sie hätten es untersuchen können und dann muss man in so einem Auto vor einem geübten Grenzbeamten nichts verstecken wollen.
Die bulgarischen Grenzer schreckten auch nicht davor zurück, auf Republikflüchtlinge zu schießen, sagt der bulgarische Historiker Metodiev. Wenn die 5 versucht hätten, über die grüne Grenze zu fliehen, wären sie wohl erschossen worden, wie viele andere auch. Aber mit den falschen Pässen konnten sie ganz regulär über die Grenze. Ihre Flucht wurde nicht mal in den Akten erfasst. Die Freunde aus der DDR gingen zu Fuß, jeweils im Abstand von einer halben Stunde. Rüdiger und Burkhard warteten mit dem Auto auf der türkischen Seite.
Das Gefühl der Erleichterung kam, als das der Bernd drüben war.
Der letzte Mann.
Ja, ich war meine Dritte. Ja. Ich habe jetzt noch Angst, wenn ich da an dieser Grenze stehe.
Rückblickend in unserem Alter würde ich nie wieder so ein Geschenk annehmen, diese Flucht.
Unser Gefühl war von vornherein, ihr habt völlig recht, es ist richtig, dass ihr weg wollt.
Die 3 aus Ostdeutschland sind nach der Wende in ihre Heimat zurück, um beim Neuanfang zu helfen. Rüdiger von Fritsch ist heute deutscher Botschafter in Moskau und alle 5 verbindet eine ganz besondere Freundschaft.
Ja, was für eine Geschichte. Von wegen 1974, von der WM 1974 in Deutschland heißt es übrigens, dass sie vom Wetter her eher ein Wasserfest und kein Sommermärchen war. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, Sven, was erwartet uns denn morgen? Wasser, Sommer oder beides?
Thomas, vielen Dank, dass da beides noch auftauchte, weil das ist genau das, was passiert. Irgendwie so wie die letzten Tage auch. Es gibt den Sonnenschein und dann eben die Schauer und teils kräftigen Gewitter. Die Temperaturen bleiben übrigens in der Nordhälfte vor allen Dingen hoch. Das ist der Trend für Magdeburg mal bis Freitag. Sie sehen es, 25 bis 28 Grad. Und dann haben wir Freiburg mal drunter gelegt. Hatten wir schon einige Male im Süden dann die deutlich kühleren und vor allen Dingen auch nasseren Verhältnisse. Und dann passt sich in der zweiten Wochenhälfte alles wieder an. Der morgige Vormittag in der Osthälfte von Berlin runter bis Ostbayern schon ein paar Tropfen, sonst kaum Schauer, häufig Sonnenschein. Nachmittags dann schwere Gewitter, vor allen Dingen wieder im Südwesten. Da kommen sie dann an. Baden-Württemberg, Schwerpunkt, unwetterartig teilweise das Ganze. 25 bis 30 im Osten, 32 im Südwesten, nur 23 Grad, die Aussichten ganz flott. Im Norden eher trocken, in der Mitte, so heißt es, die Gewitter. Und im Süden eher der Regen und die kühleren Werte. Also, die neue Woche startet, Thomas, wie die alte endete.
Naja, war nicht so schlecht. Vielen Dank, lieber Sven. Meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben, denn hier folgt jetzt gleich das interessante Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente mit Max Mohr. Und Nachrichten gibt es dann noch einmal gegen 1.30 Uhr von den Kollegen der Tagesschau. An dieser Stelle begrüßt Sie morgen Pina Atalay. Ihnen einen guten Start in die Woche und kommen Sie gut durch die Nacht.